Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA haben der Ukraine weitere Hilfen zugesagt. Vizepräsident Biden stellte bei einem Besuch in Kiew 50 Millionen Dollar in Aussicht. Mit dem Geld soll unter anderem die Präsidentenwahl in einem Monat finanziert werden. Washington hatte schon früher Kreditgarantien über 1 Milliarde Dollar übernommen. Biden rief die Übergangsregierung zugleich auf, die Korruption stärker zu bekämpfen.
Er war gekommen, um der angeschlagenen ukrainischen Übergangsregierung den Rücken zu stärken. Der amerikanische Vizepräsident Joe Biden heute in der Rada, dem Parlament. Washington stehe an der Seite der Ukraine, so Biden. Und während er seinen Katalog an Mitbringseln verlas, klebten die Abgeordneten an seinen Lippen, darunter auch Vitali Klitschko. Ein Hilfspaket in Höhe von 50 Millionen Dollar, Militärgüter, darunter Funkgeräte und Fahrzeuge, aber keine Waffen. Allerdings, so Biden, müsse die Ukraine das Krebsgeschwür der Korruption stärker bekämpfen. Man wolle der Ukraine helfen, sich unabhängig von Russland zu machen, so Biden. Nach mir werden weitere Teams in die Ukraine kommen, um die Wirtschaft langfristig zu verbessern, damit kein Land, und damit meine ich Russland, Energie als politisches Druckmittel nutzen kann und die Ukraine politisch unter Druck setzt. Eine perfekte Vorlage für Ministerpräsident Jatsenyuk, der seinerseits erleichtert über den Schulterschluss mit den USA schien. Wir werden uns nur aus dieser Abhängigkeit lösen können, wenn der Westen in die ukrainische Gasindustrie investiert. Wir sind bereit für die Investitionen amerikanischer und europäischer Firmen. Ein Handschlag, der eine Regierung stützen soll, die mit dem Rücken zur Wand steht. Eine starke Geste gegenüber einem schwachen Partner. Ein Auftritt, der im Osten der Ukraine allerdings auf Kritik stößt und sogar als Provokation empfunden wird. Einmal mehr bestätigt er die dort gängigen Vorurteile, dass es sich hier um eine Regierung von Washingtons Gnaden handle.
Nach der Pause über Ostern hat die ukrainische Regierung angeordnet, den Militäreinsatz gegen die Separatisten im Osten des Landes wieder aufzunehmen. Übergangspräsident Turchinow rechtfertigte das mit 2 neuen Zwischenfällen in der Nähe von Slawiansk. Dort seien mehrere Leichen gefunden worden, die Spuren von Folter aufgewiesen hätten. Außerdem sei ein Beobachtungsflugzeug beschossen worden. Die prorussischen Separatisten weigern sich weiterhin, die besetzten Verwaltungsgebäude zu räumen.
Auf dem Weg nach Kramatorsk. Seit einigen Tagen sichtbar mehr Kontrollen und Polizisten auf den Straßen. 180.000 Menschen leben hier. Das Rathaus seit mehr als einer Woche verbarrikadiert und besetzt von prorussischen Bewaffneten. Wir sind friedlich, steht auf diesem Plakat. Gestern besetzten die Bewaffneten das Polizeihauptquartier von Neuem. Den Polizeichef sollen sie in die von Separatisten kontrollierte Nachbarstadt Slawiansk gebracht haben, wo er festgehalten werden soll. Ja, wir müssen kontrollieren, was die Polizei hier macht, ob sie mit dem Volk ist oder nicht, und sicherstellen, dass unser Referendum nicht gefährdet wird. Bürger der Stadt erzählen, dass die Bewaffneten mit russischer Hilfe gekommen seien, dass sich nun aber viele Einheimische unter ihnen befänden. Sind denn auch russische Bürger hier unter ihnen? Naja, einige hier machen Ferien und andere haben Verwandte hier. Verstehen Sie, die kamen alle zu uns, weil sie dem Ruf ihrer Seele folgten. Der Stadtrat trifft sich in einem Ausweichquartier. Jeder, mit dem wir hier sprechen, ist empört über die bewaffneten Rathausbesetzer. Ich weiß nicht einmal, was diese Leute mit ihren Waffen fordern. Sie machen ihre Absichten nicht öffentlich. Und die Bürger unserer Stadt sind sich nicht sicher, ob diese Leute das Volk verteidigen oder gegen das Volk sind. Auf die Frage, was sie von Kiew erwarten, antworten die Stadträte, dass wir gehört werden und dass unsere Polizei endlich unterstützt wird.
Angesichts des Konflikts in der Ukraine verstärkt die NATO die Präsenz an ihrer Ostgrenze weiter. Sie verlegt 5 Minensuchboote zu einem Manöver ins Baltikum. Der Minenräumverband startet in Kiel. Die 5 Boote stammen aus Norwegen, Belgien, Estland und den Niederlanden. Bis Ende Mai führt Norwegen das Kommando. Danach soll Deutschland übernehmen. Die Regierung der USA muss Details ihrer Einsätze mit Kampfdrohnen veröffentlichen. Das hat ein Berufungsgericht entschieden und damit einer Klage der New York Times stattgegeben. Die Drohneneinsätze gegen Terrorverdächtige im Ausland sind in den USA unter anderem deshalb umstritten, weil dabei auch US-Bürger getötet werden dürfen. So war es auch im vorliegenden Fall 2011 im Jemen.
Das Urteil erreicht ihn kurz vor dem Abflug nach Asien und wird Obama nicht gefallen. Wie kein Präsident vor ihm hat er die Tötungen durch Drohnen ausgeweitet. Nun muss seine Regierung erstmals geheime Dokumente offenlegen, um deren Rechtfertigung zu begründen. Reporter der New York Times hatten geklagt, um mehr Informationen über die Todeslisten zu erhalten und Recht bekommen. Einstimmig bewerten es die Richter als Verstoß gegen die Pressefreiheit, wenn die Regierung die Tötungen als rechtmäßig bezeichnet, dann aber der Öffentlichkeit Dokumente vorenthält, um sich ein eigenes Urteil zu bilden.
Das ist ein bahnbrechendes Urteil. Endlich weisen Richter die Regierung in die Schranken bei ihrer extremen Geheimhaltungspraxis. Das ist sehr ermutigend. Auch beim Bereich nationale Sicherheit müssen Gesetze gelten und die Regierung darf nicht alles tun, was sie will.
Konkret geht es um Informationen zur Tötung des US-Bürgers al-Awlaki 2011 im Jemen. Obama hatte ihn mehrfach als Drahtzieher von Anschlägen bezeichnet, ohne Beweise zu liefern.
Die Richter kritisieren nicht die Praxis der Tötung durch Drohnen. Sie fordern nur mehr Informationen. Bislang werden Obama die geheimen Todeslisten vorgelegt. Jeden Namen darauf muss er persönlich abzeichnen. Die Regierung ist damit Ankläger, Richter und Vollstrecker in einem. Wenn nun die Öffentlichkeit breiter informiert werden muss, könnte dies eine große Diskussion im Land auslösen. Das zumindest hoffen die Kläger.
Weitere Hintergrundinformationen zu den amerikanischen Drohnenangriffen im Ausland finden Sie auf tagesschau.de. Dort beleuchten wir auch die Rolle des US-Luftwaffenstützpunktes Ramstein bei den Einsätzen. Deutschland bietet China Unterstützung im Kampf gegen die dramatische Umweltverschmutzung an. Bei seinem Besuch in Peking sprach Bundeswirtschaftsminister Gabriel heute von einer Überlebensfrage für die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft. Denn die Großstädte leiden unter Smog. Ein Fünftel des Agrarbodens ist vergiftet und zahlreiche Flüsse sind verpestet. Allerdings müsse China auch gegen die Schikane deutscher Firmen bei der Vergabe von Staatsaufträgen vorgehen, forderte Gabriel.
Die ungesunde Luft in Peking. Heute konnte sie auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel einatmen. Besuch bei Ministerpräsident Li Keqiang. Chinas Regierung will energieeffizienter wachsen und dabei von Deutschlands Erfahrungen und Technologien profitieren.
Die Chinesen wissen einfach, dass ihr Wachstumsmodell der letzten 30 Jahre an seine Grenzen gestoßen ist. Wenn mehr als 50% der Gewässer Chinas vergiftet sind, wenn die Luft in den Städten kaum noch zum Atmen dient, dann wissen sozusagen die Menschen und auch die Regierung, dass es so nicht weitergeht.
Allein im Bausektor hat China riesige Energiesparpotenziale. Das Land baut alle 2 Jahre die Wohnfläche von ganz Deutschland, doch meist nach alten Vorschriften. Deutschland berät hier schon bei der Entwicklung energieeffizienter Wohnstandards.
Also in China wird deutsche Technik sehr hoch eingeschätzt, insbesondere auch wegen ihrem Energieeffizienzstandards. Also wir haben deutsche Unternehmen, die hier Firmen neu aufbauen, weil eben der Markt eine hohe Nachfrage generiert. Also ich sehe gerade für deutsche Firmen, die Energieeffizienz Produkte anbieten. Hier wirklich, man kann schon sagen, ein Schlaraffenland.
Große Chancen daher für deutsche Firmen. Der Bundeswirtschaftsminister verlangte bei seinen Gesprächen aber auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Viele Unternehmen klagen über Patentdiebstahl und Benachteiligungen bei öffentlichen Aufträgen.
Die Luftverschmutzung in Peking liegt heute wieder deutlich über internationalen Grenzwerten. Die Bevölkerung ist unzufrieden. Sie verlangt nach sauberer Luft, aber auch nach Wachstum. Die Regierung in Peking steht daher unter Druck und mit dem energieeffizienten Umbau der Wirtschaft vor einem gigantischen Reformvorhaben.
Gabriel reagierte am Rande seines China-Besuchs auch auf die Diskussion über eine Sonderabgabe für Autofahrer. Wörtlich sagte er zu dem Vorschlag des schleswig-holsteinischen Regierungschefs Albig, im Koalitionsvertrag findet sich dazu nichts. Klare Absagen kamen aus der SPD-Spitze und vom Koalitionspartner Union. Albig hatte sich dafür ausgesprochen, alle Autofahrer für Straßenreparaturen zur Kasse zu bitten. Als Größenordnung nannte er 100 € im Jahr. Jeder vierte Abgeordnete im Bundestag geht einer Nebentätigkeit nach. Zwei Drittel von ihnen gehören der Unionsfraktion an. Das ergibt eine Auswertung der Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall. Der Bundestag hatte im März die aktuellen Nebentätigkeiten und Einkünfte der Abgeordneten im Internet veröffentlicht.
Wenn es um ein üppiges Zubrot zu den Diäten geht, dann wird vor allem auf der rechten Seite des Parlaments kräftig dazu verdient. Von den 151 Abgeordneten mit Nebeneinkünften kommen 97 aus der Union, aber nur 37 aus der SPD, 10 von der Linkspartei und 7 von den Grünen.
Die Erklärung ist vermutlich die, dass die Union schon jetzt seit einiger Zeit Regierungspartei ist und sich Lobbyisten, Verbände, Unternehmen vor allem für Regierungsfraktionen interessieren. Deswegen sind wir gespannt, wie sich das in diesem Jahr mit der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion entwickelt.
Auch von den Top 10 der Spitzenverdiener gehören 9 zur Union. Ganz vorne Peter Gauweiler, der es allein seit letztem Oktober mit Anwaltshonoraren auf weit über 500.000 Euro gebracht hat. Kritiker fordern Konsequenzen.
Einerseits haben die Abgeordneten dafür eigentlich gar keine Zeit, weil so ein Mandat 60 bis 80 Stunden die Woche ausfüllt. Andererseits kann es natürlich sein, dass die Abgeordneten die Nebeneinkünfte ohne Gegenleistung kassieren. Dann bewegen wir uns im Bereich Korruption. Und das bedeutet, Nebeneinkünfte sollten komplett verboten werden.
Die CDU hält solche Forderungen für weltfremd.
Es geht darum, dass wir einen Querschnitt der Bevölkerung im Deutschen Bundestag sitzen haben. Und dazu gehören auch Leute, die noch andere Verdienstquellen haben als aus der Abgeordnetentätigkeit.
Auch verfassungsrechtlich wäre ein Verbot von Nebeneinkünften wohl kaum möglich. Doch hinter vorgehaltener Hand hört man selbst aus den Reihen der Union deutlichen Ärger über die Großverdiener im Parlament. Denn die erwecken zumindest den Eindruck, als ließe sich die Arbeit als Volksvertreter auch nebenbei erledigen.
Die nepalesische Regierung hat nach dem Lawinenunglück am Mount Everest einen Hilfsfonds für lokale Bergführer eingerichtet. Die Sherpas hatten gedroht, andernfalls keine Touren mehr zu begleiten. Bei dem Unglück am Freitag waren 16 einheimische Bergführer ums Leben gekommen. Ob die Sherpas in dieser Saison noch Expeditionen begleiten werden, ist offen. Bislang haben sie noch keine gemeinschaftliche Entscheidung gefällt.
6 Tage nach dem Fährunglück vor der südkoreanischen Küste dringen Taucher immer weiter in das Wrack vor. Sie durchsuchten heute trotz schlechter Sicht unter Wasser weitere Kabinen auf dem Schiff. Bislang wurden mehr als 120 Tote geborgen. Etwa 180 Menschen gelten weiter als vermisst, viele von ihnen Schüler. Es gibt aber kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist weiterhin unklar.
Tausende Menschen haben sich in Mexiko-Stadt vor einem der ganz Großen in der Weltliteratur verneigt. Mit einer Trauerfeier nahmen sie Abschied von dem kolumbianischen Schriftsteller Gabriel García Márquez. Für die Zeremonie wurde die Urne im Palast der schönen Künste aufgestellt. Der Autor von 100 Jahre Einsamkeit und die Liebe in den Zeiten der Cholera war am Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben.
Gelb, seine Lieblingsfarbe. Gabriel García Márquez. Gelbe Blumen liebte er besonders. In Mexiko-Stadt kamen gestern Tausende zur Trauerfeier für den Nobelpreisträger. Ich wollte mich unbedingt von einem der größten Schriftsteller der Welt verabschieden. Im Palast der schönen Künste natürlich. Wo denn sonst? Gelb auch die Blumen auf seiner Urne. Seine Witwe Mercedes Barcho sowie die Söhne Rodrigo und Gonzalo übernahmen die erste Ehrenwache. Da García Márquez Kolumbianer war, aber die letzten 3 Jahrzehnte in Mexiko-Stadt lebte, würdigten ihn gleich 2 Präsidenten. Ich verabschiede mich heute im Namen von 47 Millionen Landsleuten vom größten Kolumbianer aller Zeiten. Seine Worte und seine Bücher werden weiterleben, das Vergängliche eines Menschenlebens überdauern. García Márquez lebt weiter unter uns, in dieser und in zukünftigen Generationen. Noch am 6. März hatte García Márquez vor seinem Haus in Mexiko-Stadt Glückwünsche zu seinem 87. Geburtstag entgegengenommen. Am 17. April starb er hier zu Hause. Wo der Nobelpreisträger beigesetzt werden wird, ist noch nicht entschieden. Ein Vorschlag, einen Teil der Asche in Kolumbien und einen in Mexiko zu bestatten. Die Trauerfeier endete mit Seidenpapier, natürlich auch in Gelb. Schmetterlinge, wie in seinem Buch 100 Jahre Einsamkeit.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 23. April.
Deutschland liegt zwischen Tiefdruckgebieten und einem Hoch über Skandinavien. Gleichzeitig strömt warme, aber feuchte Luft aus dem Süden zu uns. Heute Nacht kann es im Norden und Nordosten teilweise kräftig schauern und gewittern. Im restlichen Land gibt es aber kaum noch Schauer. Örtlich bildet sich Nebel. Morgen Vormittag nordöstlich der Elbe, am Nachmittag auch weiter südwestlich einige Schauer und Gewitter, in der Mitte meist trocken. Der Wind ist kaum zu spüren, an der Ostsee weht er aber mäßig bis frisch, bei Schauern und Gewittern stark böig. Die Temperaturen in der Nacht 2 bis 12 Grad. Morgen an der Ostsee bei Seewind 11 Grad, im Süden bis 23. Die Aussichten: am Donnerstag Sonne, Wolken, Schauer oder Gewitter, die kräftig sein können. Am Freitag im Nordosten oft freundlich, sonst mehr Wolken und zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Am Samstag ähnlich durchwachsen, es kann regnen, blitzen und donnern.
Karin Mioska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Der Besuch von US-Vizepräsident Biden in Kiew. Welche Rolle spielen die USA im Ukraine-Konflikt? Und Animationsfilm: deutsche Computertechnik erobert Hollywood. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.